Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome.
Mir gegenüber sitzt Philipp Hübel. Philipp Hübel ist Philosoph. Schön, dass du da bist, Philipp.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, ich habe dich eingeladen, weil du natürlich mehrere tolle Bücher geschrieben hast, aber ein Buch hat mir besonders gut gefallen, das heißt Die aufgeregte Gesellschaft, wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken. Das Buch hat mich sehr fasziniert, weil mich immer dieser Zusammenhang zwischen Psychologie und Politik interessiert hat. Und du erklärst den auf eine Art und Weise, die ich ganz, ganz großartig fand. Das Buch steckt voller überraschender Zusammenhänge, erklärt viele Phänomene, über die man sich als Zeitungsleser, Zeitungsleserin Gedanken macht, auf eine ganz originelle Art und Weise. Und deswegen würde ich mit dir da heute gerne drüber sprechen.
Und wenn du es so großartig ankündigst, dann sage ich natürlich nicht nein.
Du hast vorher schon Bücher geschrieben für ein breiteres Publikum und gleich dein erstes war ein Bestseller. Es hieß Folge dem weißen Kaninchen in die Welt der Philosophie. Es folgten Der Untergrund des Denkens, eine Philosophie des Unbewussten und Bullshit-Resistenz. Und du bist auch gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben, Moralspektakel. Und auch damit werden wir uns am Ende noch ein bisschen beschäftigen. Jetzt würde mich erstmal interessieren, ich kannte mal jemanden, einen Historiker, der erzählte, er habe nach seinem Studium vor der Entscheidung gestanden, ob er denn jetzt mit der Philosophie weitermacht oder mit der Geschichte. Und er sagt, er habe sich damals für die Geschichte entschieden, weil er gerne mit Quellen gearbeitet hat und das besonders reizvoll fand, während man Philosophie eigentlich auch betreiben könne, indem man sich unter einen Baum legt und nachdenkt. Das war natürlich etwas pointiert formuliert und ist nicht ganz wörtlich zu nehmen. Dennoch wüsste ich von dir gerne, was ist dein Zugang zur Philosophie?
Interessanterweise stand ich vor derselben Entscheidung. Ich habe Linguistik und Philosophie studiert und habe mich gefragt, nach meinem Magister, werde ich Linguist oder Philosoph? Und ich habe so ein paar Kolleginnen und Kollegen gehabt, die dann Experten in der Linguistik waren, zum Beispiel für den Dativ im Deutschen. Und das war für mich so eine Horrorvorstellung, für ein ganz kleines sprachliches Phänomen der Experte zu sein. So habe ich mich entschieden, Philosophie weiterzumachen. Sprachphilosophie hat mich damals sehr interessiert. Und mich interessiert etwas, was man vielleicht empirische Philosophie nennen könnte, also Forschung aus den empirischen Wissenschaften, Psychologie, Neurowissenschaft, Soziologie, philosophisch zu kommentieren und die großen Fragen, was man da eigentlich erklärt, was eine gute Erklärung in der Psychologie oder in der Sozialwissenschaft ist, sich vor Augen zu führen, aber sich auch wirklich mit den echten empirischen Daten auseinanderzusetzen. Das wäre also etwas auf dem Grenzgebiet dessen, was man klassischerweise Philosophie nennt. Klassischerweise ist Philosophie natürlich keine Tätigkeit, wo man unter dem Baum liegt, sondern eine zumindest heutzutage hochspezialisierte, formale Begriffswissenschaft, wo man ein ausführliches Training braucht in Logik und Argumentationstheorie und wissen muss, wie Begriffe funktionieren. Und dann analysiert man bestimmte Phänomene. Das interessiert mich weiterhin sehr stark. Aber ich habe gemerkt, dass viele Themen, die da diskutiert werden, Willensfreiheit, was eine Handlung ist, was Rationalität ist, was Schönheit ist, wie Sprache funktioniert, sehr viel Impulse aus den empirischen Wissenschaften bekommen, Linguistik, Neurowissenschaft, Psychologie. Und deshalb glaube ich, muss man sich das auch anschauen. Man kann nicht mehr einfach so, wie es heutzutage noch einige Kolleginnen und Kollegen tun, so freihändig irgendwie die Kultur bewerten oder irgendwas mal über die menschliche Natur sagen, ohne die empirische, echte Forschung zu kennen.
Das merkt man deinen Büchern an, wenn man sich da die Literaturverzeichnisse anguckt und den Anmerkungsapparat. Man findet ja eine ganze Bandbreite von Wissenschaften. Du hast selber schon einige genannt. Es kommt auch die Evolutionsbiologie noch hinzu, die evolutionäre Anthropologie. Du rezipierst Politikwissenschaften, Soziologie, zum Teil auch Wirtschaftswissenschaften. Könntest du noch mal kurz beschreiben, was dann so dein genuin philosophischer Zugriff auf diese Wissenschaften ist?
Also man kann sagen, Philosophie befasst sich ja schon immer mit den großen Framework Questions, würde man im Englischen sagen, mit den großen Rahmenfragen, ne? Diesen großen Was-Ist-Fragen, ne? Was ist Gesellschaft, was macht den Menschen aus, was ist Freiheit, was ist Gerechtigkeit? Und meine Beobachtung ist, dass in den Einzelwissenschaften oft schlaue Leute sehr spezialisiert arbeiten, aber selten die Zeit haben, schon das zu lesen, was vielleicht im selben Department, im selben Institut der Kollege oder die Kollegin nebenan macht, weil das schon zu weit weg ist. Und oft mache ich die Beobachtung, wenn ich das so lese, dass, also was man noch verstehen kann als Außenstehender mit einem gewissen Grundwissen in Wissenschaftstheorie, da mache ich oft die Beobachtung, dass verschiedene Disziplinen an denselben Dingen arbeiten, aber das vielleicht ein bisschen anders nennen. Das ist mir schon in meiner Doktorarbeit aufgefallen. Also man hat vielleicht verschiedene Begriffe. Also ein Beispiel aus meiner Doktorarbeit war, da ging es um Bewusstsein und die einen haben Awareness gesagt, manche haben Attention gesagt und manche Consciousness. Und je nachdem meinten die manchmal dasselbe oder was anderes. Manchmal haben sie sogar mit demselben Begriff Verschiedenes bezeichnet. Aber die haben dann teilweise nicht miteinander kommuniziert, weil das in den Suchmaschinen anders abgelegt wurde unter zwei verschiedenen Schlagwörtern und nicht unbedingt das andere gelesen haben. Und das ist mir auch aufgefallen, zum Beispiel bei dem letzten Buch, Die aufgeregte Gesellschaft, dass es sehr viele Ansätze gibt, Polarisierungseffekte zu erklären, sowohl in der Politikwissenschaft oder sagen wir mal eher in den Sozialwissenschaften, Soziologie, Politikwissenschaft, als auch in der Psychologie, die sehr ähnlich darüber gesprochen haben, über die Phänomene, aber nicht unbedingt das Zeug der anderen gelesen haben. Und dann sehe ich es vielleicht ein bisschen als Aufgabe, auch vielleicht als Alleinstellungsmerkmal, eine Art von Philosophie, diese Sachen zusammenzubringen, weil man sich vielleicht auch die Zeit nehmen kann, so von verschiedenen Disziplinen wichtige Ansätze zu lesen und zu vergleichen.
Bevor wir konkret zum Buch kommen, würde mich noch interessieren, dieser Podcast versteht sich ja auch so ein Stück weit als Werkstattgespräch. Wir haben darüber gesprochen, dass du quasi ganz, ganz unterschiedliche Wissenschaften rezipierst. Was bedeutet das konkret für deine Arbeitsweise? Versuchst du sozusagen gleichzeitig in den Wissenschaften, die dich interessieren, am Ball zu bleiben, zu gucken, was sind da die spannenden neuen Forschungen, was geht da ab, was sind die Trends? Oder gehst du immer von einer Fragestellung aus, die dir auf anderen Wegen in den Kopf gekommen ist, was dich gerade interessiert?
Ja, ich fange meistens mit der Fragestellung an und hange mich dann so fort. Da ich aber natürlich jetzt auch viele Kollegen in anderen Wissenschaften kenne, frage ich die dann auch. Also ein Freund von mir ist in der NYU, der hat Psychologie lange Zeit gemacht, macht jetzt so Data Science, Statistik, aber den kann ich dann einfach mal fragen, ich habe hier was entdeckt, taugt das was oder nicht? Und das sind Informationen, die man als Fachfremder nicht bekommen kann sonst. Also ich habe auch schon sehr gute Texte, ich habe schon Texte gelesen in sehr guten Journals, wo er mir gesagt hat, der Typ ist ein Scharlatan. Ein paar Jahre später kam raus, man hat versucht, die Versuche oder den Ansatz zu wiederholen, zu replizieren, hat nicht funktioniert. Also dieses Netzwerk, ohne dieses Netzwerk würde das, glaube ich, nicht funktionieren, weil man kann nicht als Außenstehender in vielen Fachdisziplinen beurteilen, selbst wenn man Journal Rankings zum Beispiel kennt oder weiß, wenn es bei Oxford University Press erschienen ist, ein Buch, dann ist das durch so viel Filter gegangen, da kann man sich so relativ gut drauf verlassen, gibt es immer noch so große Qualitätsunterschiede. Also das ist sicherlich ein sozusagen Sicherheitsnetz, das ich aufspanne, wenn ich mich damit beschäftige. Und sonst gehe ich aber so vor, wie man typischerweise vorgeht, dass man schaut, was sind die einschlägigen Aufsätze, die zitiert werden. Dann schaut man sich an, was sind die Klassiker, die zitiert werden in dieser Forschungsrichtung, was wird diskutiert. Manchmal hilft auch wiederum ein populäres Sachbuch. Ja, du hast ja die Evolutionsbiologie angesprochen. Also man kann sich jetzt nicht in die Fachdiskussion der Evolutionsbiologie einarbeiten, aber wenn einer von den führenden Forschern in der Evolutionsbiologie ein Sachbuch schreibt, dann kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Überblick, wenn man das liest, wie man die Sachen einordnen kann. Ja.
Du hast gerade schon kurz angesprochen, wie es zu der Idee für dein Buch Die aufgeregte Gesellschaft kam. Das Buch ist ja 2019 erschienen, ich glaube im März oder im April. Führt sozusagen die Polarisierung schon im Untertitel und das war ja noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Man nimmt die Corona-Pandemie und die gesellschaftlichen Verwerfungen, die sie zur Folge hatte, ja oft ja als so ein Ereignis, das entweder ja Spaltungen, die schon da waren, sichtbar gemacht hat oder aber erst so richtig verschärft hat. Hattest du da den richtigen Riecher, als du dir das Thema vorgenommen hast? War das Zufall? War es das Buch zur richtigen Zeit?
Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass die Corona-Pandemie die Polarisierung in Deutschland verstärkt hat, kann ich gleich was dazu sagen. Aber vielleicht erstmal zu der Frage, wie bin ich darauf gekommen? Also natürlich, wie alle, war ich erstaunt, so 2016, 17, dass Trump in Amerika gewonnen hat, dass davor der Brexit stattgefunden hat und sehr viele rechtspopulistische Parteien plötzlich in den Parlamenten fast aller europäischen Länder saßen. Und wir haben alle diese, also warum war das so besonders? Weil es diese Bewegung gab ab den 90er Jahren der großen Liberalisierung. Die Länder sind demokratischer geworden, die ganze Welt ist weltoffener und liberaler geworden. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, es war vielleicht auch so eine Art Selbsttäuschung, dass alles immer besser wird. Und dass nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Fortschritt sich auch sozusagen auf der ganzen Welt, so das liberale Denken auf der ganzen Welt ausgebreitet hat. Mit liberalem Denken meine ich im Sinne von den Menschenrechten oder John Stuart Mill, ne? Also Offenheit, Menschenrechte, Gerechtigkeit und so weiter. Und dann gab es diese autoritäre Delle plötzlich, dass ganz viele zurück wollten. Backlash nennt man es ja manchmal. Reaktion könnte man auch sagen, reaktionäres Denken. Und mir ist aufgefallen, dass viele Erklärungen, die ersten, die man so gelesen hat, waren alle ökonomischer Natur. Also die meisten haben sowas gesagt wie in der Politikwissenschaft Ökonomie. Das hat was mit ökonomischer Unsicherheit zu tun. Die Leute haben Angst um ihre Arbeitsplätze, weil sich alles so schnell wandelt. Die sind insgesamt mit ihrem Leben unzufrieden. Das ist sozusagen eine ökonomisch bedingte Reaktion auf die Moderne. Und das war dann relativ bald klar, dass das aus verschiedenen Gründen eigentlich nicht plausibel ist. Also die Arbeitslosigkeit war höher 15 Jahre davor, da gab es keine Rechtspopulisten. Sie war so niedrig wie noch nie zuvor in Deutschland, als die Rechtspopulisten an die Macht kamen. Es gab einige Umfragen, wer wählt AfD, das sind ja die Rechtspopulisten in Deutschland, kam raus, die wurden relativ gleichmäßig aus dem oberen Einkommenssegment, dem mittleren und dem unteren gewählt. Und Lebenszufriedenheit wurde auch abgefragt, war nicht unterschiedlich zum Beispiel zwischen Ost und West, obwohl es da Unterschiede gab im Wahlverhalten. Die Lebenszufriedenheit in Deutschland ist so hoch wie nie zuvor. Die ist jetzt während Corona mal runtergegangen, aber vor Corona und jetzt auch fast wieder liegt sie bei ungefähr 7,5 Punkten. 10 heißt Glückseligkeit auf Erden. Wenn man gefragt wird, 0 heißt absolute Katastrophe. 7,5 ist sehr hoch im weltweiten Vergleich. Also ganz wenige Länder liegen über 8 Punkten. Die meisten wohlhabenden Industrieländer liegen bei diesem Wert zwischen 7 und 8 Punkten. Also alle Diagnosen auf den ersten Blick, ökonomische Zufriedenheit war auch sehr hoch in Deutschland damals, also alle Diagnosen auf den ersten Blick konnten nicht das ganze Bild erklären. Und dann hatte ich mich parallel durch einen totalen Zufall mit Moralpsychologie beschäftigt. Also mit Leuten, die nicht Moralphilosophen sind, also nicht erklären wollen, wie wir denken, moralisch denken und urteilen sollen, sondern die empirisch, psychologisch wirklich untersuchen, wie urteilen, handeln und fühlen Menschen denn tatsächlich, wenn man sie mal in so Experimenten untersucht. Und da kam eine Beobachtung raus, können wir vielleicht gleich nochmal im Detail drüber sprechen, dass es bestimmte Temperamente gibt, könnte man sagen, oder auch so emotionale Dispositionen, die einen zum Beispiel etwas geneigter machen, positiv auf das Neue zu reagieren oder etwas distanziert auf das Neue zu reagieren. Und das ist jetzt sehr schematisch natürlich, kann man sagen, das hat auch irgendwas damit zu tun, wie wir politische Ausrichtung einsortieren. Ne? Bin ich eher offen für das Neue, progressiv, der Globalisierung und der Moderne sehr positiv gegenüber eingestellt? Schaue ich eher sozusagen auch in die Zukunft? Was kommt da alles Tolles, Neues auf mich zu? Oder bin ich eher jemand, der sagt, na, ich orientiere mich eher an der Vergangenheit, ich mag es so, wie es ist und das viele Neue, was es gibt, ob das jetzt die neuen Menschen sind, die kommen, die neuen Kulturgüter, die neue Art zu reden, die neuen Produkte, die Sitten, egal was. Das finde ich ein bisschen zu viel und möchte ich gerne nicht haben. Und die Psychologen haben dann auch angefangen zu schauen, kann man das vielleicht korrelieren mit Politik, politische Psychologie und kommt raus, ja, das hatte schon es hat viel Aufschluss darüber gegeben, wie das Wahlverhalten der Leute ist und wie sie sich positionieren. Und dann dachte ich, ja, dann kann man das vielleicht zusammenbringen und auf eine andere Weise auf solche Polarisierungsphänomene schauen.
Und wie würdest du die Grundidee des Buches beschreiben? Also das finde ich ja ganz interessant, dass du dich eben nicht zufrieden gibst mit den zum Beispiel politologischen Erklärungen, die ja oder sozialwissenschaftlichen Erklärungen, die eben sehr oft dann auf Einkommen gucken, auf die Erwerbsgesellschaft und den Status da drin, sondern dass du, naja, wenn man so will, ganz philosoph grundsätzlicher ansetzt. Ich musste so ein bisschen an den Titel eines Buches denken, das ich leider nie gelesen habe, die Psychologie der Weltanschauung von Karl Jaspers, 1919 erschienen. Der setzt, glaube ich, ganz anders an. Aber es ist eben dieser tiefere Blick sozusagen in den Menschen selber rein.
Ja, und ich bin vielleicht dadurch, dass ich mich mit Sprachphilosophie und dann mit Neurowissenschaft, Psychologie sehr viel beschäftigt habe, ohnehin, sagen wir mal, etwas positiver den Naturwissenschaften aufgeschlossen. Ich habe das am Anfang ja so ein bisschen skizziert. Man sagt manchmal, es gibt so zwei Kulturen, vielleicht eher die geisteswissenschaftliche, qualitative Sozialwissenschaft, Kulturwissenschaft. Also man könnte sagen, die Humanwissenschaften auf der einen Seite, die eher mit Sprache hermeneutisch arbeiten, und dann die Naturwissenschaften, die eher mit Zahlen und Experimenten arbeiten. Und ich glaube, man kann beide Ansätze miteinander verbinden. Man darf keine Angst haben, als Geisteswissenschaftler, Philosoph, sich mit Naturwissenschaften zu beschäftigen. Man muss aber auch die Einsichten der Humanwissenschaften ernst nehmen. Und meine Idee war so ein bisschen, das zu verbinden. Und ich glaube, es widerspricht sich auch nicht. Aber es gibt sicherlich, hast du ja angesprochen, gerade eine gewisse Vorsicht, im Extremfall sogar Distanz oder Aversion gegen naturwissenschaftliche Erklärungen in den Geisteswissenschaften. Und das hat eigentlich das ist eigentlich was Kurioses. Ich glaube, es kommt daher, dass man denkt, wenn jemand eine Erklärung abgibt, sowas wie dieses und jenes Verhalten hat etwas mit Persönlichkeitsmerkmalen zu tun und die sind dazu noch zu einem gewissen Grad angeboren, dann klingt das nur ein bisschen so, als würde man sagen, man kann am Zustand der Welt nichts ändern. In den Geistes- und Sozialwissenschaften oder den qualitativen Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften gibt es eine starke Tendenz, sich auch politisch zu positionieren als jemand, der sehr progressiv ist, der dafür ist, dass die Welt besser wird, dass es Sozialreformen gibt, bis hin zu vielleicht die große Revolution. Und da scheint es auf den ersten Blick erstmal eine Spannung zu geben. Wenn etwas festgelegt ist, dann kann man es ja nicht ändern. Aber die Forschung zeigt ziemlich klar, auch wenn unsere Neigungen zum Beispiel zu einem gewissen Grade vererbt sind und sich auch relativ fest stabilisieren innerhalb der Entwicklung Kindheit und Jugend, gibt es trotzdem noch sehr viel Spielraum, sich selbst zu korrigieren, sich anders zu verhalten. Es gibt Möglichkeiten für moralischen Fortschritt. Und deshalb, glaube ich, ist es gar nicht so schlimm, sich diese naturwissenschaftlichen Dinge anzugucken. Und ich glaube auch eher, dass es die Diskussion bereichert, wenn man sich nicht diesem oft sehr strengen und empirisch sehr gut fundierten Unternehmen sozusagen der Wissensgenerierung verschließt.
Also auch wenn die Biologie sozusagen uns in unserem Denken stärker prägt, als uns das lieb ist, sind wir ihr nicht wehrlos ausgeliefert.
Nein, das zeigen ja auch alle Studien. Also interessanterweise verstehe ich so ein bisschen den Vorwurf, Biologismus hört man ja ganz oft unter den Geisteswissenschaftlern, weil interessanterweise tatsächlich Psychologen, auch evolutionäre Anthropologen, Leute, die in der Naturwissenschaft sind, es ein bisschen übertreiben mit ihren Thesen. Das hat natürlich was auch damit zu tun, dass wir alle so eine gewisse Verzerrung haben, dass wir immer glauben, an das, was wir jetzt gerade forschen oder die Disziplin, die wir gerade bearbeiten, die ist nun besonders wichtig und relevant. Also deshalb sagen die Neurowissenschaftler, es gibt keinen freien Willen, weil das nun mal ihr Projekt war, was sie meinten, irgendwie nachweisen zu können durch ein paar Experimente, die sehr fragwürdig sind. Und Biologen sagen oft, dass unser Verhalten durch die Gene bestimmt ist. In gewisser Weise stimmt das, aber in anderen Hinsichten stimmt es halt nicht. Und natürlich sagen dann vielleicht eher die Geisteswissenschaftler und Humanwissenschaftler, nein, es hat alles was mit gesellschaftlichen Zusammenhängen zu tun. Darauf müssen wir achten. Also es gibt solche Verzerrungen und dass die Biologie unser Leben bestimmt, ist, glaube ich, mittlerweile vollkommen klar. Und interessanterweise widerspricht dem auch niemand aus seiner Alltagserfahrung. Also auch macht man immer die interessante Beobachtung. Also ich habe auch einen Freund, der Experte ist in Gender-Theorien, der immer gesagt hat, alles ist konstruiert. Dann hat er drei Kinder bekommen und hat gesehen, seine Tochter verhält sich vollkommen anders als sein Junge, egal wie liberal, offen und genderneutral er sie erzieht. Der Junge wollte immer mit irgendwas schießen, immer irgendwelche Dinge ganz weit werfen und seine Tochter hatte keine Lust, mit irgendwelchen Dingen zu schießen und hat viel früher mit Gästen kommuniziert. Und das ist natürlich jetzt anekdotisch, aber das ist auch empirisch gut belegt. Es gibt diese Neigung, was natürlich nicht heißt, dass alle Männer am Ende Gewalttäter werden und alle Frauen Hebammen oder was weiß ich, Krankenschwestern. Aber es gibt solche gewissen Neigungen, die wir einfach von der Natur aus bekommen haben.
Gehen wir nochmal den Schritt zurück zur Grundidee des Buches. Wenn ich richtig verstanden habe, läuft sie ja darauf hinaus, dass unsere Emotionen und unsere Persönlichkeitsmerkmale unsere Moralvorstellungen prägen und die wiederum unsere politischen Vorstellungen prägen. Jetzt habe ich noch für mich noch nicht so ganz genau sortiert gekriegt. Du redest einmal von Persönlichkeitsmerkmalen und einmal von Emotionen, wobei die Emotionen, mit denen du dich beschäftigst, bei den Menschen wiederkehrend sind, also ein bestimmtes Muster oder man hat einen Hang dazu, bestimmte Emotionen besonders häufig oder besonders stark zu spüren, sodass sie ja dann auch schon fast wieder ein Persönlichkeitsmerkmal sind. Wie hängt das beides zusammen, Persönlichkeitsmerkmal Merkmale und Emotionen?
Eigentlich interessant. Die Frage habe ich mich auch gestellt. Ist, glaube ich, noch, das ist noch nicht ganz gelöst. Aber man kann sagen, es sind beides Dispositionen, wie du es ganz am Ende beschrieben hast. Also Persönlichkeitsmerkmale, sowas wie Offenheit oder Gewissenhaftigkeit, sind bestimmte Dispositionen, die einfach unser Handeln, unsere Lebensführung, unsere Präferenzen bestimmen. Menschen, die offen sind, interessieren sich zum Beispiel mehr für Kunst als die, die nicht so offen sind. Menschen, die gewissenhaft sind, sind sehr strukturiert, sehr pflichtbewusst und kommen selten zu Terminen zu spät. Ja, und das kann man ermitteln anhand von Fragebögen, anhand von Experimenten. Man kann Freunde und Verwandte fragen, die geben relativ präzise Einschätzungen, die genau, fast genau übereinstimmen mit der Selbsteinschätzung. Also man hat dafür auch ein gutes Gefühl, wie Leute sind. Und also man hat gewisse Dispositionen und diese Emotionen, die du angesprochen hast, sind eigentlich ganz genau genommen auch emotionale Dispositionen. Es ist nicht die Wut, die man manchmal hat, wenn man über ein politisches Thema redet und man ist gefangen in einer aktuellen Emotionen, das meine ich gar nicht mit den Emotionen, sondern es sind bestimmte Neigungen, in bestimmten Situationen Emotionen zu empfinden. Und viele der Emotionen, die wir kennen, haben eine moralische Komponente. Das beste Beispiel ist Empörung. Empörung ist moralischer Zorn, Wut, die Hauptemotion auf Twitter, wie vor kurzem eine riesige Studie gezeigt hat. Und moralischer Zorn entsteht, wenn wir glauben, dass ein moralisches Prinzip, das uns wichtig ist, verletzt wurde. Also ich höre, da werden Demonstranten in Iran gefoltert oder irgendwo wurde ein Kind misshandelt oder mir wurde ein Unrecht getan oder mein Verwandter wurde in seiner Freiheit eingeschränkt. Sofort entsteht in uns ein moralisches Gefühl, Empörung. Und das ist so ein bisschen sowas wie ein Warn- oder Alarmmechanismus des Körpers, der uns sagt, da ist etwas moralisch falsch, ohne dass wir lange drüber nachdenken müssen. Wenn man so Experimente macht, reagieren Menschen manchmal auf so Fragen, also ist das okay, das? Und dann kommt sowas wie, ja, jemand wird gefoltert innerhalb von 100 Millisekunden. Können sie sofort sagen, das ist falsch. Das sind oft Fälle, über die sie noch nicht nachgedacht haben können, aber sie haben sofort ein Bauchgefühl, das ihnen in den meisten Fällen auch absolut akkurat sagt, wie man das moralisch einschätzen muss. Und jetzt kann man diese Disposition untersuchen und da zeigt sich, es gibt eine, jetzt auch mal sehr schematisch, aber eine große Unterscheidung sozusagen zwischen dem Westen und dem Rest der Welt. Und das war eigentlich die große Entdeckung von Jonathan Haidt und Jesse Graham, die das zusammen in den letzten 15 Jahren so untersucht haben oder 20 Jahren fast schon untersucht haben mit ihrem Kollegen Paul Rosen zusammen. Und die haben sich angeschaut, was sind denn, wenn man mal weltweit schaut, typische Reaktionen, die Menschen zeigen auf typische Normverletzungen. Und da kam raus, im Westen reagieren Menschen sehr empört, sehr stark auf Verletzungen von drei Grundprinzipien, nennen die das, Moral Foundations, Fürsorge, Fairness und Freiheit. Man kann sich die leicht merken, das sind die progressiven Fs. Also wenn jemanden, der schwach ist oder benachteiligt ist, ein Schaden widerfährt, das ist das Fürsorgeprinzip. Fairness, wenn jemand ungerecht behandelt wird und Freiheit, wenn man jemanden die Freiheit nimmt oder er oder sie sich nicht entfalten können. Und da reagieren wir typischerweise mit Empörung. Das ist im Westen besonders stark, im Rest der Welt auch. Also jeder reagiert damit auf Empörung, aber im Rest der Welt, haben sie herausgefunden, sind den Menschen noch drei weitere Prinzipien ebenfalls wichtig und auch ungefähr auf derselben Höhe, die auch nicht immer zu diesen ersten drei Prinzipien passen. Und das ist Autorität, Loyalität und Reinheit. Also Autorität heißt, es gibt eine vertikale Sozialhierarchie, irgendwer ist oben. Und jemand ist unten, also typischerweise das Patriarchat, der Vater hat was zu sagen oder der Staatschef muss hart durchgreifen. Loyalität heißt, mein Clan, meine Familie, manchmal auch meine Religion, mein Staat ist sehr wichtig. Alle anderen, die nicht dazugehören, die behandle ich mit großer Skepsis und mit großer Distanz. Und Reinheit, das sind diese Vorstellungen, dass es etwas Reines, Natürliches, Heiliges gibt, die heterosexuelle Ehe zum Beispiel, und dass andere Dinge, Homosexualität zum Beispiel, unrein, unnatürlich, unheilig sind und dann auch falsch sind. Und das Interessante daran ist, die Menschen, die so denken über diese Themen, bei denen das stark ausdrückt, also wir alle haben das ein bisschen, wir sind alle für Autorität, Loyalität und Reinheit in bestimmten Situationen auch, haben wir einen gewissen Resonanzboden, aber lange nicht so stark wie gesagt, Leute in nicht-westlichen Kulturen. Und wenn diese Prinzipien verletzt werden, also wenn jetzt jemand respektlos behandelt wird oder wenn jemand die Gruppe verrät oder jemand unrein ist, weil er, sagen wir mal, seine Homosexualität frei auslebt. In diesen Ländern oder Regionen reagieren die Menschen auch, aber nicht mit Empörung, aber vor allen Dingen mit Abscheu, mit moralischem Ekel. Und da haben die Forscher herausgefunden, dass Ekel auch eine von diesen moralischen Emotionen ist, die uns auch irgendwie sagt, da ist was falsch, aber es sind eher Gemeinschaftsprinzipien, die da verletzt werden und nicht so sehr die individuellen Prinzipien.
Den Ekel fand ich tatsächlich auch sehr interessant. Also dass ein Persönlichkeitsmerkmal wie Offenheit eine moralische und politische Dimension hat, das leuchtet unmittelbar ein. Auch bei einem Gefühl wie der Empörung, einer Emotion wie der Empörung leuchtet es ein. Aber der Ekel taucht ja bei dir im Buch sehr oft auf. Und das fand ich tatsächlich spannend. Du schreibst an einer Stelle, die Ekelneigung erklärt das rechte Weltbild zuverlässiger als Merkmalslisten von Extremismusforschern. Könntest du das noch ein bisschen ausführen? Also wie genau ist der Mechanismus beim Ekel? Es gibt da ja zum Beispiel einen Zusammenhang mit dem moralischen Prinzip der Reinheit, das du erwähnt hast.
Reinheit ist das Beispiel, aber wie gesagt, Loyalität und Autorität auch. Leute, die eine starke Ekelneigung haben, reagieren in moralischen Fragen besonders stark auf diese Reinheitsthemen. Ja? Also sie sind eher Leute, die sagen, Homosexualität ist moralisch falsch oder eine Sünde. Sie sind gegen Abtreibung, sie sind gegen Sterbehilfe. Sie haben ganz starke fremdenfeindliche Neigung. Fremdenfeindlichkeit ist auch mit Ekel korreliert. Sie wollen nicht mit Leuten etwas zu tun haben, die irgendwie anders als sie sind, werten auch viel, viel stärker Menschen ab, die der Norm nicht entsprechen. Das können sehr dicke, sehr dünne Menschen sein, Leute, die vielleicht arbeitslos oder behindert sind. Und das ist ein Merkmal, man nennt das in der Sozialforschung gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und die ermitteln das meistens an so Fragebögen. Das kann man auch machen. Man kann natürlich Leute fragen. Aber wir wissen, bei Fragebögen ist es oft so, da gibt es das Phänomen der sozialen Erwünschtheit. Irgendwie weiß man, was die Leute von einem wollen. Man gibt die richtigen Antworten. Manchmal gibt man auch absichtlich provokante Antworten. Das heißt, es kann in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Und man braucht diese Listen, man braucht diese Fragebögen. Die sagen uns auch etwas aus über die Menschen. Aber natürlich kann man sich hinter seiner Sprache auch gut verstecken. Man muss ja nicht seine Offenheit oder seine Neigung da offenlegen. Aber bei der Ekelneigung ist es ein bisschen anders. Da kann man das relativ gut vorhersagen. Also man macht Experimente mit Leuten und sagt sowas wie, stell dir mal vor, du setzt dich im Bus auf einen Sitz, der ist noch warm vom Vordermann, der da gerade saß. Und dann gibt es einige Leute, die sagen, das ist mir total egal. Und manche sagen, fühle ich mich schon ein bisschen mulmig, finde ich jetzt nicht so angenehm. Und manche sagen, da will ich gar nicht sitzen. Und das ist jetzt so eine Karte, das wäre jemand, der jetzt eine starke Ekelneigung hat. Und dann kann man da Leuten Bilder zeigen, man kann schauen, wie reagiert das Hirn. Die Inselrinde ist sehr aktiv, wenn wir starken Ekel empfinden. Wir können Hautleitfähigkeit messen, physiologische Merkmale, wir können die Leute fragen. Wir können auch ihr aversives Verhalten, klicken die das weg oder nicht, gucken die da eher länger hin oder nicht so länger hin. Und dann kriegt man ein relativ neutrales Bild davon, wie stark ekelt sich jemand. Und dann kann man schauen, wie steht er zu diesen Policy-Maßnahmen, zum Beispiel zu sowas wie Einwanderung oder Ehe für alle. Und da zeigen sich sehr, sehr starke Korrelationen. Vor allen Dingen muss das ein bisschen spezifizieren, das habe ich an einer Stelle gemacht, das hätte man vielleicht noch einen Tick präziser machen können im Buch. Das Hauptphänomen ist Interpersonal Disgust, sagen die im Englischen. Also wer sich vor anderen Menschen ekelt, das ist besonders stark mit dieser Fremdenfeindlichkeit korreliert. Es gibt noch einen zweiten Ekel, den könnte man sowas nennen wie Speiseekel. Der ist auch bei Frauen stärker ausgeprägt, die gar nicht so fremdenfeindlich sind, die insgesamt etwas progressiver sind. Und das ist wahrscheinlich eher so etwas, was eine Schutzfunktion hat, die mit, Biologen sagen, mit der Schwangerschaft zu tun hat. Ne? Dass wahrscheinlich es so ist, dass die Natur Frauen mit feineren Sensoren für verdorbene Speisen ausgestattet hat, ne? Weil sie mehr darauf achten mussten oder die eher überlebt haben, wenn man es präziser ausdrückt, die wussten, was man essen sollte und was man nicht essen sollte und darauf geachtet haben.
Ja, wir wollen uns jetzt nicht zu lange beim Ekel aufhalten, sonst hätte ich dich eigentlich gerne noch nach dem Parasitenmodell der Demokratisierung gefragt, das ich als Historiker sehr spannend und auch sehr einleuchtend fand. Ich würde tatsächlich gerne noch mal einen Blick in die Werkstatt werfen. Philosophie gilt ja als etwas sehr Abstraktes. Du hast selber gesagt, es geht häufig um Begriffe. Das merkt man deinem Buch aber gar nicht an. Also natürlich schon das Bemühen um präzise Begrifflichkeit. Aber du schreibst ja sehr anschaulich mit Beispielen. Und mich würde interessieren, wie gehst du vor, wenn du so ein Kapitel entwirfst? Was mir einleuchtet ist, du bist jetzt auf ein Experiment gestoßen, eine Studie, da hat man mit den Studienteilnehmern dies und jenes gemacht, da kann man den Versuchsaufbau beschreiben und was dabei rauskommt. aber du hast ja auch, weiß ich nicht, aktuelle Begebenheiten drin, du hast Alltagssituationen drin, Gedankenexperimente. Wie gehst du es an, wenn du dich an ein Kapitel setzt? Sammelst du quasi erstmal alles, also deine Gedanken, die Studien, die Beispiele und arrangierst dann, bringst es in Ordnung? Oder gibt es auch total viele Sachen, die dir erst beim Schreiben einfallen?
Sowohl als auch die schnelle Antwort. Die lange Antwort ist, ja, ich sammle sehr viel. Das ist vielleicht manchmal auch ein Nachteil, wenn ich eine Idee habe, was mir so einfällt. Ich habe viele Beispiele, Erklärungen, Versuche, Gedanken oft schon in Vorlesungen oder Seminaren getestet. Ich habe meistens zu diesen Themen Seminare gehalten und dann merkt man ziemlich schnell, welche Erklärung funktioniert gut oder was ist ein Beispiel, an das man gut diskutieren kann, wo man merkt, da zeigt sich sehr viel und was funktioniert vielleicht nicht so gut, weil es zu kompliziert ist, man zu lange das ausführen muss. Also das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Dann mache ich dieses Sammelverfahren und meistens drucke ich mir dann was aus. Sagen wir mal, ich habe jetzt dieses Kapitel zu Ekel, das ganze Material gesammelt. Dann drucke ich mir das meistens aus und fange es dann an, wie so mit so einem fremden Blick erstmal so grob zu sortieren. Und dann ergibt sich oft schon ein bestimmter Schwerpunkt oder eine bestimmte Aufteilung, was man vielleicht, ne, drei Sachen, die man vielleicht sagen möchte, in welcher Reihenfolge. Und ich achte natürlich darauf, möglichst so anzufangen, dass man nicht gleich mit einer wichtigen Unterscheidung anfängt. Also in der akademischen Welt lernt man ja immer diese Pyramide. Man erzählt ganz, 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 ganz viel und am Ende kommt man zum Ergebnis. Also das ist die umgekehrte Pyramide, ne? Am Anfang stehen ganz viele verschiedene disparate Phänomene und am Ende kommt die Konklusion. Und man weiß das aber selber vom Lesen, dass man das eigentlich gar nicht so angenehm findet, sondern lieber wissen will, um was geht es und dann die Erklärung nachgeliefert haben möchte. Also muss man eigentlich mit der Spitze anfangen oder mit einem sehr einstiegigen Beispiel und dann die Erklärung geben. Und man muss natürlich auch versuchen, so eine gewisse Wellenbewegung beizubehalten, also dass man nicht zu viele Unterscheidungen macht. Dazu neige ich zum Beispiel sehr stark. Sondern immer wieder ein anschauliches Beispiel, damit man sich das auch merken kann und damit sich das dann für jemanden, der noch nie davon gehört hat, sich das durchträgt durch ein Kapitel oder vielleicht sogar das ganze Buch. Und da muss ich sagen, vielleicht noch ergänzend, dass mir da sehr viele Korrekturleser helfen. Also ich gebe mein Buch bestimmt 15 bis 20 verschiedenen Leuten. Die lesen jetzt nicht alles von Deckel zu Deckel, aber die lesen mal ein Kapitel des Manuskripts oder mal die Hälfte oder mal das Ganze. Und je verschiedener diese Korrekturleserinnen und Leser sind, desto besser kriegt man ein Gespür dafür, wo man selbst diesen Curse of Knowledge, ne, diesen Fluch des Wissens hat, dass man denkt, das ist doch alles vollkommen klar und super erklärt. Und wenn dann sagen plötzlich zwei Korrekturleser, ich habe das überhaupt nicht verstanden und das ist auch, oder das ist nicht einleuchtend, oder ein Freund von mir, der dann manchmal auch angeschrieben hat, hier endlich mal wieder der Versuch, lustig zu sein, also mit Betonung auf Versuch, der auch einfach sagt, ne, das ist jetzt mir auch zu trocken, jetzt zwei Seiten nur irgendwelche Unterscheidungen zu lesen. Und glaube ich, aus diesen Feedbackschleifen, so funktioniert das, dass man es dann am Ende so hinbekommt, vielleicht, dass man es angenehm lesen kann, ohne dass man als Fachfremder zu sehr sich konzentrieren muss oder sich vielleicht sogar verzettelt beim Lesen.
Wir haben vorhin gesagt, dass am Anfang des Buchprojekts der Spaltungsbefund stand. Oder du hast ganz konkret beim Rechtspopulismus angesetzt, aber der Untertitel des Buches lautet ja nicht zufällig, wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken. Wie lautet die kurze Erklärung, wie verstärken sie denn die Polarisierung?
Ich glaube, dass es einige Länder gibt, die stark polarisiert sind, weil es dort... Also ich fange mal anders an. Ich glaube, dass Deutschland politisch nicht so stark polarisiert ist. Habe ich in dem Buch auch geschrieben und haben jetzt mittlerweile auch ein paar der ganz großen Untersuchungen, letzte von Steffen Mau, dem Soziologen, Trägerpunkte, gezeigt, dass die Mehrheit der Deutschen sich in der Mitte verortet. Das habe ich auch in dem Buch geschrieben. Und Polarisierung ist eigentlich ein Phänomen der Randbereiche, dass es zwei Gruppen gibt, typischerweise rechter, linker Rand, die sich gegenseitig bekämpfen. Und was hat das mit Emotionen zu tun? Es gibt politische Polarisierung, das heißt erstmal nur wenig Leute ordnen sich der Mitte, der politischen Mitte zu. Das ist in Deutschland nicht so. Affektive Polarisierung ist was anderes, das sagt so etwas wie, es gibt zwei Feindeslager und wenn die über den anderen nachdenken, haben die starke emotionale Aversion gegen diese Person. Und affektive Polarisierung ist ein Phänomen, das wir vor allem aus den digitalen Medien kennen, weil da die lauten Stimmen besonders sichtbar sind. Und auch besonders viel Aufmerksamkeit bekommen, sogar von die Algorithmen verstärken auch bestimmte Mechanismen. Wer sich aufregt, kriegt auch mehr Views, und mehr Engagement. Und da kann man relativ klar zeigen, dass die Leute in den sozialen Medien nicht miteinander kommunizieren, vor allem mit der Gegenseite, um die Gegenseite zu überzeugen oder sich auszutauschen und mal zu sehen, wie denken denn andere Leute über ein Thema, sondern sie wollen Signale an die eigene Gruppe senden, dass sie auf der richtigen Seite sind. Und das, dieser Tribalismus, das ist sehr gut erforscht in der Biologie. Wir sind Stammeswesen, das ist nun mal so. Wir suchen uns gerne Gruppen und fangen dann sofort an, die anderen Gruppen abzuwerten. Das muss nicht ganz stark sein, aber wenn es dann noch darum geht, die richtigen Signale an die Gruppe zu senden, dann fangen wir plötzlich an, nicht nur die anderen abzuwerten, sondern sie unfair zu lesen, ihnen was zu unterstellen und alles, was sie tun, auch wenn das gut begründet ist, als Signal sozusagen als Banner der Gegengruppe zu sehen und dann muss man dagegen sein. Und dieses Phänomen kann man zum Beispiel in Ländern wie Frankreich oder den USA besonders stark beobachten. Die haben ein bisschen anderes politisches System. Man kann nicht auf so viele Parteien auswählen. Man muss sich meistens entscheiden, will ich die einen oder die anderen oder bin ich jetzt am Ende in Frankreich für die beiden Parteien, die zur Wahl stehen. Oder in Amerika gibt es diese zwei großen Parteien. Und in den Zwei-Parteien-Systeme gibt es tatsächlich auch nicht nur affektive Polarisierung, sondern auch sehr starke politische Polarisierung, die so weit geht, dass die Leute sagen, immer so zwischen 10% und 20% sagen, ich möchte nicht, dass einer von der anderen Partei jemanden aus meiner Familie heiratet. Ich möchte nicht neben dem wohnen. Ich möchte nicht mit dem zusammenarbeiten. Also das geht viel weiter, als nur zu sagen, ich bin einfach konservativ. Und was die Progressiven da so machen, die Demokraten, davon möchte ich nichts hören oder umgekehrt, sondern es geht wirklich so, dass das Leben und die emotionale Auseinandersetzung mit anderen prägt.
Da hast du meine nächste Frage im Grunde schon vorweggenommen, weil auf Steffen Mau und auch auf das Buch von Jürgen Kaube und André Kieserling, die ja auch diesen Spaltungsbefund bestreiten, hätte ich dich jetzt auch angesprochen. Dein Buch heißt Die aufgeregte Gesellschaft. Bücher, die so ein Titelschema haben, also die Adjektiv Gesellschaft, die sehen ja in der Regel den Ist-Zustand der Gesellschaft in irgendeiner Form als problematisch an. Und das Aufgeregt, das dein Buch im Titel trägt, ist auch wahrscheinlich so zu verstehen. Welches Adjektiv würdest du denn wählen, wenn du einen positiven Soll-Zustand der Gesellschaft beschreiben solltest?
Das würde total fad klingen. Die deliberative Demokratie, müsste man dann ja sagen. Ne? Also der Idealzustand natürlich, wie ihn sich viele Philosophen vorgestellt haben, John Stuart Mill, hatte ich schon erwähnt, ist ja diese Idee, dass es so etwas gibt wie einen Marktplatz der Ideen, einen freien Austausch von Ideen und man wird nicht verurteilt dafür, dass man was Falsches sagt oder eine Auffassung hat, die der andere moralisch falsch findet, sondern man tauscht sich so lange aus mit Argumenten und Fakten, aber natürlich auch mit normativen Fragen, aber was wir tun sollen, nicht nur so wie die Welt ist und am Ende kommen wir zu dem Ergebnis, das für die Gemeinschaft am besten ist. Habermas hat das ja auch ungefähr so beschrieben und das natürlich eine Utopie, das passiert in Wirklichkeit nicht so. Das heißt nicht, dass es nie so funktioniert. Also man kann auch zeigen, dass viele Studien zeigen, auch Leute sind durch Argumente zu überzeugen und es gibt auch echten moralischen Fortschritt und Leute sehen auch, kennen wir auch aus dem Alltag, oft mal ein, dass man hat was falsch gemacht oder wie man sich früher verhalten hat, so möchte man sich heute nicht mehr verhalten. Also es gibt diese Phänomene, aber es ist natürlich viel mühsamer und schwieriger. Und was du ansprichst, ist natürlich dieses typische Phänomen von vielleicht eher gesellschaftskritischen oder politischen Büchern, dass die im Englischen nennt man das Chapter 10 Problem. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Nee,
ich habe das mal gelesen. Also man macht sozusagen 9 Kapitel eine Analyse, wie schlimm alles ist. Und dann muss man noch ein 10. Kapitel hinterher schieben, wo so 3 Vorschläge gemacht werden im Kapitel 10, wie man es denn besser macht. Und oft sind diese Vorschläge, die fallen vielleicht ein bisschen hinter der Analyse zurück. Aber ich glaube, manchmal reicht es auch schon, besser zu verstehen, was das Problem ist, auch wenn man nicht immer die 10 großen Vorschläge hat. Also in meinem neuen Buch kritisiere ich auch ein bisschen diesen Ansatz, den es auch gibt, sagen wir mal, im Sachbuchbereich, von großen utopistischen Versprechungen, wie die bessere Gesellschaft aussieht. Meistens mit X Neudenken oder eine ganz neue. Und das Signal, das man damit sendet, ist, dass man zeigt, ich könnte mir sozusagen eine moralisch viel bessere Welt ausmalen. Oft hinken diese Bücher aber dann daran, dass man sich fragt, aber wie passt das mit der menschlichen Natur zusammen? Ja, so ein ganz profanes Beispiel. Also es wäre natürlich besser, wenn wir alle viel weniger konsumieren würden. Degrowth. Ich finde das auch total überzeugend, wenn das Ökonomen ausarbeiten. Aber wie man Leute dazu bringt, ohne Zwang, das einzusehen, dem zu folgen und ihren Lebenssinn dann in etwas anderem zu finden als in den schönen hedonistischen Dingen, die sie so machen, über die wir alle machen, ja, in den Urlaub fahren, essen gehen, ein Auto fahren und so weiter. Das wird dann oft nicht eingelöst. Und deshalb finde ich so diese großen Verkündungen, wie man die ganze Gesellschaft besser macht, meistens ein bisschen fragwürdig und habe in dem Buch auch jetzt gar nicht so, die aufgeregte Gesellschaft gar nicht so stark gegen Vorschläge gemacht, wie man damit umgehen kann. Aber ich glaube auch allein, wenn man sich klar macht, wie funktionieren so Polarisierungsmechanismen, auf die man ja selber manchmal reinfällt, allein durch Selbstkorrektur kann man auch schon so ein bisschen was über sich selber erfahren oder sich selber auch ein bisschen anders verhalten dann.
Ja, was du als Chapter 10 Problem beschrieben hast, ich erinnere mich tatsächlich auch an viele Verlagsdiskussionen, die hat man im politischen Sachbuch häufiger. Muss ein Buch eine Lösungsperspektive aufzeigen, Lösungsvorschläge machen oder reicht es, ein Problem aufzuzeigen? Ich bin tatsächlich eher der Meinung, dass es häufig auch reicht, ein Problem gut genug zu analysieren. Also man muss sich, glaube ich, keine Lösungsvorschläge aus dem Finger saugen. Ja, dein Buch ist sicherlich kritisch, was den Zustand der Gesellschaft angeht, aber mir wäre es schon auch wichtig festzuhalten, dass es ja doch einen sehr positiven Grundton hat, insofern du sagst, es gibt ganz eindeutig seit Ende des Zweiten Weltkriegs weltweit eine Entwicklung hin zum Progressiven. Das machst du an verschiedenen Punkten fest, die man im Buch nachlesen kann. Aber ich glaube, das ist das, was den positiven Grundtenor des Buches ausmacht und den du auch am Ende nochmal ganz stark machst.
Ja, das ist, glaube ich, das ist ein Phänomen, das wir auf den zweiten Blick erst sehen, wenn wir uns die Daten anschauen. Weil wir natürlich immer in der Jetzt-Situation, man nennt das Negativverzerrung, darüber schreibe ich jetzt im neuen Buch. Wir haben eine Neigung, die Gefahren zu sehen. Das ist evolutionär auch sehr wichtig, weil es viel wichtiger war, auf Gefahren zu achten, als auf das, was positiv ist. Die Leute, die auf das Positive geachtet haben, die wurden vom Tiger gefressen. Die gedacht haben, es raschelt im Unterholz, das ist ein Eichhörnchen, die das positiv gesehen haben. Und die sehr nervös waren und auf Gefahren geachtet haben, hatten Überlebensvorteile. Und diese Negativverzerrung, das haben Psychologen in allen Lebensbereichen gezeigt, die haben alle Menschen, die hilft uns, Gefahren zu umgehen, aber bringt uns natürlich durch die Massenmedien dazu, wo wir jetzt sehr viele schlimme Dinge und sehr viele Gefahren auf der Welt sehen, ein schiefes Bild der Welt zu haben. Man kann sogar zeigen, je gebildeter Menschen sind, desto eher glauben sie, dass die Welt, dass alles schlechter geworden ist, obwohl in so gut wie jeder Hinsicht, vor allem in der moralischen Hinsicht, die Welt besser geworden ist. Also du hast ja schon erwähnt, es gab vor 1948 keine Kodifizierung der Menschenrechte. Es gab die Idee, aber nicht die Kodifizierung. Das haben fast alle Länder unterschrieben und sich darauf verpflichtet, auch wenn sie natürlich viele immer noch weiter hinter zurückfallen. In den 70er Jahren mussten die Frauen, die Männer in Westdeutschland fragen, ob sie arbeiten dürfen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gibt es erst seit 2006, obwohl es im Grundgesetz steht, dass man nicht diskriminiert werden soll. Also viele Dinge sind erst in den letzten 70, ich glaube sogar in den letzten 20 oder sogar nur in den letzten 10 Jahren. Bestes Beispiel ist vielleicht die Gleichstellung der Homo-Ehe oder fast Gleichstellung der Homo-Ehe. Also diesen Fortschritt muss man sehen, um dann zu sehen, warum wir auf Basis dieser progressiven Revolution, Silent Revolution nennt das Engelhardt, ein wichtiger Politikwissenschaftler, die sich so allmählich verzogen hat in den 70er Jahren, warum wir sozusagen auf Grundlage dessen dann die Dinge, die immer noch im Argen liegen, besonders scharf uns anschauen. Also da sind wir dann besonders sensibilisiert dafür. Tocqueville hat gesagt, je besser es den Menschen gibt, desto stärker achten sie auf die kleinen Unterschiede, die es noch gibt. Das sogenannte Tocqueville-Paradox. Also mit der Gleichheit und der Gerechtigkeit wachsen auch die Ansprüche. Und wir sehen plötzlich Dinge, die wir vorher gar nicht beachtet haben oder die wir nicht beachten konnten, weil wir andere Probleme hatten. Und dadurch erscheint so ein bisschen das Bild, dass alles schlimmer geworden ist. Das ist auch, was du ja schon gesagt hast, was vielleicht auch Kaube im Blick hatte, dass in der öffentlichen Diskussion gesagt wird, wie schlimm die ganze Welt ist. Und dann schaut man sich die Studien an und sieht, es waren noch nie so viele Menschen in Vereinen wie jetzt, noch nie so viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich wie zurzeit, also in den letzten 70 Jahren. Die Menschen vertrauen den Institutionen, haben sehr hohes Vertrauen in die Medien. Und wir sehen natürlich, Stichwort Polarisierung, die lauten Außenstimmen, die extrem sind und denken, die Menschen sind zerstritten und es gibt diese Querdenker und alle sind Verschwörungstheoretiker. Aber die haben wir früher vielleicht auch zum Glück gar nicht gesehen oder gar nicht wahrgenommen.
Kommen wir zu deinem neuen Buch. Wir haben schon erwähnt, es heißt Moralspektakel, im Untertitel, wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht. Es erscheint im April 2024 im Siedler Verlag. Was verstehst du unter Moralspektakel?
Das schließt eigentlich an das Buch davor. Es ist die Beobachtung, dass in der Öffentlichkeit dass wir über viele Probleme sprechen, und zwar sehr hitzig und mit sehr viel Energie und sehr viel Zeit, die, wenn man sich die genauer anschaut, von winzigen Normverletzungen handeln. Oder manchmal weiß man gar nicht, welche Normverletzung ist es. Sehr viele davon sind sprachlicher Natur. Ja? Also jemand hat ein falsches Wort irgendwo gesagt, irgendwo einen Witz gemacht. Sanna Marin in Finnland hat getanzt auf einer Party. Die Grünen-Politikerin hat Indianerhäuptling gesagt, ein Wort. In irgendeinem Kinderbuch steht, der kleine Junge ist fett. Und das Kinderbuch ist 100 Jahre alt. Und diese Fokussierung auf dieses Sprachphänomen, das sind alles, das kann man diskutieren und das können auch moralische Themen sein. Und es kann sich auch bei einigen dieser Beispiele um tatsächliche Normverletzungen handeln. Aber der Schaden, wenn man in der Ethik sagt, ist relativ klein. In der Ethik geht es darum, in der Moralphilosophie geht es immer darum, Menschen vor Schaden zu schützen. Das ist ein Hauptanliegen, nicht das einzige, aber ein Hauptanliegen. Und auch die Rechtsprechung soll uns vor Schaden schützen. Und wir haben die schlimmen Schäden, sowas wie das Leben wird verkürzt oder Verletzungen oder uns wird das Geld genommen oder so. Und dann gibt es diesen anderen Bereich. Und dann habe ich mich gefragt, woher kommt eigentlich dieses Phänomen, dass wir da so viel Energie drauf aufwenden? Und wenn wir in einer öffentlichen Diskussion sind, wo wir über moralische Fragen reden, aber die Normverletzung dahinter, also der moralische Gehalt, relativ klein ist, dann nenne ich das erstmal das Moralspektakel, und dann hat man aber auch den Verdacht, vielleicht geht es um was anderes. Vielleicht ist das sozusagen nur so eine Art Vorwand, um eigentlich was anderes zu tun. Und dann ist meine These in dem Buch, ich will es noch nicht zu viel verraten, ist, dass eigentlich dahinter so etwas wie ein Statusspiel steckt. Das kann man relativ gut zeigen. Das ist Forschung aus der Soziologie, Psychologie, auch aus der Anthropologie, dass Menschenstatus, also eine soziale Position in der Gesellschaft sehr wichtig ist. Und dass es auch so etwas gibt wie moralischer Status, also wie man von anderen Menschen gesehen wird. Wir wollen alle als moralische Menschen gesehen werden. Man kann zeigen, das macht uns attraktiv. In der Partnerwahl ist das sehr wichtig. Wir wollen mit Menschen uns zusammentun, die unseren moralischen Vorstellungen entsprechen. Es hat was mit Anerkennung in der Gruppe zu tun. Aber wir können Moral auch als Waffe einsetzen. Wir können im Konkurrenzkampf damit Leuten schaden, indem wir sie kritisieren oder diffamieren sogar. Und die Polarisierung, kann man sagen, ist eigentlich auch so eine Art Moralspektakel, denn es hat sehr viel damit zu tun, wie man miteinander kommuniziert. Polarisierung entsteht, wenn zwei Gruppen sich moralische Vorwürfe machen. Und wie ich schon gesagt habe, auch da, das Signal geht eher wiederum an die Gruppe und nicht an die anderen. Und so habe ich das ganze Buch sozusagen konzipiert, dass man zeigen kann, vielleicht kann man sehr viele Diskussionen, die wir heute haben, als eine Form von Statusspiel sehen, wo es um Rang, Gruppenzugehörigkeit und Konkurrenzkampf innerhalb der Gruppe geht. Und weil aber die Moral immer im Spiel ist, weil es immer auch unter dem Schlagwort Gerechtigkeit, Antidiskriminierung, Solidarität, unter diesen großen Dingen, die so gut wie allen Menschen wichtig ist in allen Umfragen, weil das sozusagen im Vordergrund steht, sieht man oft nicht, dass dahinter eigentlich was ganz anderes passiert. Dass es eigentlich ein sozialer Kampf ist und auch, vielleicht auch ein kleines Foreshadowing, dass bestimmte Typen, die wir gar nicht so gerne in unserem Freundes- und Familienkreis hätten, Trittbrettfahrer könnte man sagen, also Narzissten, Trolle, aggressive Menschen, Psychopathen, Selbstdarsteller, Hochstapler, dass die sich ausleben können, wenn sie sich auch hinter der Moral verstecken, weil man ihre, sagen wir mal, antisozialen Neigungen nicht so gut erkennen kann, weil die Themen, über die sie reden, öffentlich Themen sind, wo man sofort sagt, ja, da stimme ich auch zu. Ich möchte auch eine gerechtere Gesellschaft. Ich möchte auch, dass Leute nicht diskriminiert werden. Ich möchte auch, dass Menschen fair behandelt werden und dass es gerecht zugeht und dass es Umverteilung gibt. Also die meisten Menschen teilen die Anliegen und hinter dem Spektakel verbirgt sich eigentlich was anderes. Das ist ein bisschen die Idee.
Lässt sich das denn im Einzelfall immer auseinanderhalten, ob es jetzt sozusagen um die Sache geht oder ob es eher um ein Spiel geht, um Selbstdarstellung, wie auch immer?
Deshalb, genau weil das im Einzelfall schwer zu sagen ist, habe ich versucht, fast überall auf Einzelfälle zu verzichten. Es sei denn, es waren jetzt wirklich berühmte, viel diskutierte Fälle, die in den Medien waren. Weil man im Einzelfall nie weiß, warum ein Mensch etwas tut. Die Absichten von anderen Menschen bleiben unsichtbar. Deshalb ist Rechtsprechung so schwierig. Man muss anhand einer Tat, die Richterin muss anhand einer Tat irgendwie erschließen, hatte die Person das jetzt absichtlich gemacht, war das sozusagen Vorsatz oder war es ein Versehen, war das billigend in Kauf genommen. Diese Nuancen kann man immer nur Leuten zuschreiben. Nur wir selber kennen unsere Absichten. Wir haben Autorität der ersten Person, heißt das in der Philosophie, aber bei anderen müssen wir das zuschreiben. Deshalb ist es sehr schwer, im Einzelfall das zu entscheiden. Aber es gibt unglaublich viel empirische Evidenz, mit der man ziemlich klar zeigen kann, dass im Mittel Leute, wenn sie was tun, auch wollen, dass sie dabei als moralische Menschen wahrgenommen werden. Vielleicht nur ein ganz kleines Beispiel. Wenn Menschen spenden immerhin 20% anonym, muss man sagen, die wollen was Gutes tun und wollen dafür keine Anerkennung. Aber 80% aller Spender spenden mit Namen. Und kann man auch zeigen, wenn sie merken, andere Spender sind zum Beispiel auf einer Spendenplattform oder sie werden beobachtet, spenden sie mehr. Und noch mehr, wenn jemand vom anderen Geschlecht, selbst wenn man die nicht sehen kann, wenn man nur weiß, da ist jetzt jemand vom anderen Geschlecht, spendet man auch mehr. Also offenbar triggert dieses Gruppenphänomen oder dieses Partnerschaftsphänomen, das was sehr, sehr Basales ist, ein bestimmtes moralisches Verhalten, woran man umgekehrt schließen kann, dass Moral, natürlich wollen wir alle auch moralisch handeln, aber auch immer etwas mit Darstellung zu tun hat.
Wenn man dich und deine Bücher nicht kennt und jetzt einfach nur den Titel des neuen Buches liest, könnte man den Eindruck haben, das gehört so ins Umfeld konservativer Kulturkritik, weil ein Lieblingsvorwurf der konservativen Kulturkritik ist ja der Moralisierungsvorwurf. Ich glaube, der erste, der damit angefangen hat, war Arnold Gehlen 1969. Man hat das in jüngerer Zeit aber auch zum Beispiel jetzt willkürlich herausgegriffen bei dem sozialdemokratischen Politologen Wolfgang Merkel gehabt, der mit Bezug auf die Corona-Zeit von Moralisierung gesprochen hat. Oder es ist jetzt gerade ein Buch auf den Bestsellerlisten, das sich mit der deutschen Außenpolitik beschäftigt und den polemischen Titel hat Moral über alles? Fragezeichen. Also wie gesagt, man könnte den Eindruck haben, du reißt dich da ein, aber dann schaut man ins Inhaltsverzeichnis und sieht, da ist ein dritter Teil, die Verteidigung der Moral. Also du kritisierst Moralisierung nicht im Sinne von konservativer Kulturkritik, sondern du verteidigst die Moral sogar.
Ja, kann man so sagen. Also das sehe ich genauso wie du. Moralisieren hört man als Vorwurf fast nur aus dem bürgerlichen und konservativen Lager. Interessanterweise ist der Vorwurf der Moralisierung selber wiederum moralische Selbstdarstellung. Wenn ich anderen vorwerfe, ihr moralisiert, sage ich ja sowas wie, ihr verwendet Moral in einer übertriebenen Weise. Aber das ist selber ein normatives Urteil, nämlich man sollte Moral in einer ausgewogenen Weise verwenden. Das heißt, der Vorwurf der moralischen Selbstdarstellung ist selber wiederum ein Vorwurf der moralischen Selbstdarstellung. Damit arbeitet auch mein Buch. Davon komme ich auch nicht weg, weil indem ich übertriebene Formen der Selbstdarstellung kritisiere, positioniere ich mich selber natürlich auch moralisch. Aber einen wichtigen Unterschied, den man, glaube ich, machen muss, ist zwischen moralischer Darstellung Alltagsmoral und Ethik als der Wissenschaft der Moral. Und ich glaube, den mache ich sehr stark, diesen Unterschied. Ich glaube, es gibt so etwas wie eine Alltagsmoral, nach der wir handeln. Wir fühlen uns irgendwie schon auch einer universellen Moral verpflichtet. Aber in der Alltagsmoral geht es uns, wie gesagt, sehr häufig um Selbstdarstellung. Aber das hat überhaupt nichts mit politischen Lagern zu tun. Also das mache ich auch in dem Buch, das kann man überall nachweisen. Es hängt eigentlich nur von der Moralkultur ab, der man sich zuordnet. Also wenn man in einer progressiven Moralkultur ist, dann will man zeigen, dass man sehr mitfühlend mit den Schwachen ist und den Unterdrückten, dass man auf Autonomie und Freiheit sehr viel Wert legt. Aber wenn man in einer Autoritätskultur aufgewachsen ist, wo Ehre und Hierarchie eine wichtige Rolle spielt, dann will man zeigen, wie tough man ist oder wie scharf man auf Angriffe reagiert oder wie gut man sich verteidigen kann oder wie erfolgreich man ist. Dann möchte man mit seinem Konsum vielleicht sich selber darstellen. Also es gibt je nach Moralkultur immer Möglichkeiten, sich darzustellen. Und deshalb ist das Moralisieren als Kritik so ein bisschen ein falscher Vorwurf. Es geht natürlich darum am Ende, welche Form der moralischen Darstellung ist zu stark und zu wenig. Und wenn man darauf zurückkommt, auf die Ethik, die Einsicht der Ethik ist, so ähnlich wie in der Rechtsprechung, dass moralische Abwägungsfragen extrem komplex sind. Das merkt man, wenn man einmal, ich bin ja selber kein Moralphilosoph, ich bin theoretischer Philosoph, aber wenn ich mit Kollegen aus der Moralphilosophie, die sich wirklich ihr Leben lang damit beschäftigt haben, mit dem, was wir tun sollen, mit normativen Urteilen. Wenn man einmal mit denen redet, merkt man, man hat überhaupt noch nichts verstanden. Ja, also man kann, sobald man sich damit mehr beschäftigt, wird ein Problem viel, viel komplexer, als man geglaubt hat. Es gibt so eine Art Moralillusion. Wir glauben alle, wir würden perfekt ein moralisches Phänomen einschätzen, aber auf drei Nachfragen müssen wir eigentlich zugeben, wir haben das überhaupt nicht durchdacht. Das heißt, wir neigen dazu, moralische Probleme zu vereinfachen. Und in der Ethik geht es gerade darum, nein, moralische Fragen sind schwierige Abwägungsfragen. Die sind gekoppelt oft mit Faktenfragen. Es geht ja nicht nur um die normative Frage, Stichwort Corona. Es geht ja nicht nur darum, welche Gruppen soll ich zum Beispiel schützen, wenn ich nur eine begrenzte Zahl habe von Impfungen, sondern zuallererst geht es ja um die Faktenfrage. Wie sicher ist die Impfung? Wie gut werden die wirken? Wie sind die Kosten zum Nutzen abzuwägen? Also diese faktischen Fragen habe ich auch noch zu lösen. Das heißt, eigentlich sind alle moralischen Fragen unglaublich schwierig und tendenziell machen wir es uns ein bisschen zu einfach. Und ein Plädoyer genau am Ende wäre, mehr zu diesen komplexen Fragen zu kommen und ein bisschen von der Selbstdarstellung wegzugehen.
Bist du jemand, der so kapitelweise seine Texte an die Lektoren schickt oder das Gesamtmanuskript? Und wenn du kapitelweise schickst, ist es dir schon mal passiert, dass sozusagen die Kritik des Lektors dazu geführt hat, dass du noch an der Gesamtarchitektur des Buches was verändert hast?
Sowohl als auch. Also ich bin diesmal, obwohl ich es mir ganz streng vorgenommen habe, wieder sehr knapp mit dem Ende. Ist noch nicht ganz fertig. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich habe, aber ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich das Buch fertig mache, dass es dann 4 Wochen liegen lassen kann und dann nochmal in Ruhe alles überarbeite. Die 4 Wochen habe ich mir jetzt selber genommen, aus verschiedenen Gründen, und deshalb hat mein Lektor jetzt noch nicht alles gelesen, sondern so blockweise immer so ein paar Kapitel zusammenbekommen. Wir werden das sicherlich noch ein bisschen überarbeiten und kürzen. Am Ende kann man meistens immer noch kürzen, ohne dass die Hauptidee verschwindet. Das ist eigentlich so eine Erfahrung, die man immer macht. Ich hatte aber auch schon mal, gerade bei dem Buch war das so, die aufgeregte Gesellschaft, da war das Manuskript fertig und ich habe tatsächlich mit der Presseabteilung von Random House gesprochen und die haben gesagt, du fängst da an im ersten Kapitel mit Fällen, wo Leute sterben. Ja, man muss immer entscheiden, soll ich eine Weiche umlegen, stirbt einer oder sterben 5. Und dann kommt erst im 5. Kapitel so ein Beispiel, wo es darum geht, welche Persönlichkeitsmerkmale haben wir und wie prägen Persönlichkeitsmerkmale unser Alltagsleben, aber auch unsere Politik. Und die haben gesagt, warum stellst du das nicht nach vorne? Und da ist es mir eigentlich so ein bisschen so, dass mir der Groschen gefallen. Es passte vom Aufbau viel besser an den Anfang und es war auch viel naheliegender, mit dem anzufangen, was man selber aus dem Alltag kennt, zumal das einfach ein sehr spannendes Kapitel ist. Und dann diese etwas, sagen wir mal, anspruchsvollen und auch irgendwie herausfordernden Gedankenexperimente ein bisschen nach hinten zu verlegen. Also da war es gar nicht der Lektor oder die Lektorin damals, sondern die Presseabteilung, die gesagt hat, wenn wir das so lesen, Kapitel 5 zieht uns rein, aber nicht Kapitel 1 so stark. Dann, das hat da funktioniert, genau.
Da sieht man, Bücher machen ist ein sehr arbeitsteiliger Prozess, wo verschiedene Abteilungen Impulse beisteuern können, damit am Ende ein gutes Buch dabei rauskommt. Und ich freue mich sehr, irgendwann den gesamten Text des neuen Buches lesen zu können. Es ist bei diesem Podcast so, ich bitte meine Gäste ja immer, ein Sachbuch vorzustellen, das ihnen besonders gut gefallen hat, das sie besonders geprägt hat oder das sie einfach gerne gelesen haben. Für was hast du dich entschieden?
Das Buch heißt Moral Grandstanding und hat mich eigentlich dazu gebracht, mich mit dieser moralischen Selbstdarstellung zu beschäftigen. Brandon Warmke und Tozzi. Ich habe den Vornamen, müsste ich jetzt wissen.
Justin
Tozzi. Zwei Philosophen aus Amerika haben das zusammengeschrieben. Und Moral Grandstanding könnte man übersetzen als moralische Effekthascherei. Und sie haben sich einen Aspekt rausgegriffen, nämlich die Empörung. Und haben in dem Buch, das ist, könnte sagen, ein schmales Buch, vielleicht ein längerer Essay, sich gefragt, wieso empören sich Leute so stark online? Und sind darauf gekommen, ja, das hat wahrscheinlich etwas mit Status und Selbstdarstellung zu tun. So bin ich darauf gekommen, auch mich überhaupt mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen. Und die haben einfach die Beobachtung gemacht, dass es so ein Phänomen gibt. Manchmal sagt jemand etwas, was ein bisschen blöd oder unbedacht war. Sagen wir mal in irgendeinem Podcast, etwas Unreflektiertes. Dann sagt der Erste, was der gesagt hat, das bedient ein antisemitisches Klischee. Und dann könnte man das diskutieren und die Person könnte sich entschuldigen. Aber oft sehen wir Folgendes, dass dann der nächste Beitrag, entweder auf den sozialen Medien, manchmal sogar im Journalismus, dann sagt, nee, das ist nicht nur ein Klischee, der Typ ist lupenreiner Antisemit. Und der nächste sagt, der muss seinen Job verlieren und dann ruft einer bei seinem Verlag an oder sagen wir mal bei der Institution, bei der er arbeitet und die Leute machen Druck. Wir kennen diese Kaskaden, diese Übersteigerung, so eine Art Wettrüsten in Empörung und die liefern dafür eine sehr gute Erklärung. Sie sagen, naja, wenn man Empörung nicht nur als das Mittel sieht, um zu sagen, da ist wirklich was falsch, was ja auch, was wir oft im Alltag so einsetzen, sondern wenn wir das auch sehen als etwas, um unsere Reputation oder unser moralischen Charakter darzustellen, dann ist es sehr naheliegend, dass wir nicht einfach nur das sagen können, was der andere sagt, weil damit können wir uns dann nicht mehr hervortun, sondern wir müssen den anderen überbieten, um zu zeigen, wir sind besonders angegriffen und getroffen von dieser Bemerkung. Und dieses Wettrüsten in Empörung kann man online beobachten bei Leuten, die teilweise akademisch gebildet sind, wo man denkt, im Alltag würde das doch niemals passieren. Das sind teilweise Nichtigkeiten, das sind wieder diese kleinen Phänomene. Und es hat ja offenbar etwas mit der Art und Weise zu tun, wie man sich darstellt. Und dann sagen Tosi und Wormke, das Geniale daran ist, dass man das nicht auf den ersten Blick sieht. Weil die Person, die sich empört, empört sich ja erstmal über etwas, was wirklich falsch ist. Wenn man der Person sagt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, come on, der hat das ein bisschen leichtfertig dahergesagt, war doch nicht bös gemeint, dann klingt man ein bisschen wie einer, der jetzt am Ende Antisemitismus verharmlosen will, der sowas sagt wie, das ist doch nicht schlimm, dass er sowas sagt. Und die eigentliche Neigung, sich darzustellen und zu übertreiben, wird wiederum, wie ich es vorhin schon gesagt habe, verdeckt von dem moralischen Anliegen. Und ich habe eigentlich diese Idee ausgeweitet auf alle Phänomene, die es in der digitalen Öffentlichkeit gibt. Also bis hin zu Firmen, die sich auch wiederum als besonders moralisch darstellen, weil sie sich von vornherein dagegen versichern wollen, so angegriffen zu werden. Also sehr viele Phänomene bei großen Unternehmen, auch diese ganzen Washings, die es gibt, Greenwashing, Whitewashing, Purplewashing, Pinkwashing, also sich moralischer darzustellen, als man ist, sind Vorsichtsmaßnahmen oft gegen potenzielle Angriffe, die vielleicht kommen könnten.
Wie ist das Buch geschrieben? Es ist ja bei einer University Press erschienen.
Ich glaube, es ist lesbar, aber ich kann das manchmal nicht so richtig beurteilen, weil ich so viele philosophische Bücher gelesen habe, dass es mir dann manchmal nicht auffällt, dass es doch voraussetzungsreich ist. Aber die haben, glaube ich, schon darauf geachtet, dass es für ein breites Publikum anwendbar ist. Und das Interessante ist, die haben auch Experimente durchgeführt und dann rausgefunden, die Leute, die dazu neigen, sich so übermäßig zu empören, sind auch auf der sogenannten dunklen Triade stärker ausgeprägt. Also psychologisch haben die das getestet. Also Leute, die eher zum Machiavellismus neigen, also manipulativ sind, zur Psychopathie, also andere Menschen eher als ja, Personen, also als Objekte ohne Würde und nicht als Personen betrachten und vor allen Dingen zum Narzissmus neigen, also so eine starke Statusfixierung haben, die sind auch viel eher geneigt, interessanterweise, sich übermäßig aufzuregen, um sich damit wiederum darzustellen. Also es ist ein ganz bestimmter Menschentyp.
Wenn ich dich fragen würde, was dir besonders an dem Buch gefallen hat, ist es die Tatsache, dass es dich auf die Idee für ein eigenes Buch gebracht
ja,
hat?
Unter anderem, ja. Genau, weil natürlich gibt es doch dieses Phänomen, dass man sagt, ich habe das alles schon so beobachtet, wieso machen das Menschen? Und wieso verändern sich manche Menschen so stark online und andere nicht so stark? Und das ist irgendwie ein Phänomen. So wie ich bei dem anderen Buch mich gefragt habe, wieso haben nicht alle Leute ungefähr die gleichen Werte? Also wieso unterscheiden sich selbst innerhalb eines Landes Menschen so stark in ihren Werten? Wie kann das sein? Wir sind alle ungefähr gleich geprägt in den Ländern. Und da hat mir das schon so ein bisschen die Augen geöffnet und es hat auch diese Verbindung geschlagen zwischen, sagen wir mal, eher Kommunikation und einem Medienphänomen und Psychologie auf der einen Seite mit einem anthropologisch sehr basalen Phänomen, nämlich dieser Statusorientierung. Und es gab andere, es gibt jetzt sehr viel Forschung zu Status, sowohl in der Soziologie als auch in der Anthropologie. Und das sind wiederum zwei Bereiche, die nicht miteinander reden, aber über sehr, sehr ähnliche Dinge reden. Also manchmal denkt man, der muss Bourdieu gelesen haben, dieser Anthropologe, sonst würde er das so nicht schreiben, aber Bourdieu wird nirgendwo zitiert. Oder umgekehrt denkt man an jemand, in der Soziologie, der muss dieses anthropologisches Zeug gelesen haben, weil es ist genau diese Unterscheidung, Dominanz versus Prestige, faszinierend, aber die haben das trotzdem nicht gelesen. Also sie kommen auf unterschiedlichen Wegen auf dasselbe.
Also Philipp Hübels Leseempfehlung Grandstanding, The Use and Abuse of Moral Talk von Justin Tosi und Brandon Wormke, 2020 bei Oxford University Press erschienen, 248 Seiten lang. Philipp, vielen Dank, dass du hier warst, obwohl du eigentlich zu Hause am Schreibtisch sitzen müsstest.
Ja, danke, hat Spaß gemacht.
Das war Table of Content mit Philipp Hübel. Vielen Dank auch allen, die zugehört haben. Wer Philipps Bücher erwerben möchte, wie immer in der Buchhandlung eures Vertrauens.